Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu einer neuen Folge Maximum Beachvolleyball. Mein Name ist Max Behn und mir gegenüber sitzt der World Tour Star Thilo Rietschel. Hallo Thilo.
Das ist die Begrüßung, mit der ich am wenigsten zufrieden bin bisher. Hallo, guten Morgen.
Wie würdest du es denn charakterisieren? Ich habe jetzt mich mal bezogen auf euren letzten großen Erfolg. Mom ist schon zweiten Erfolg in Kapstadt, wovon du uns ja jetzt gerne wahrscheinlich ein bisschen berichten kannst, wie es in Kapstadt so war.
Ja, das war sehr schön.
Die Landschaft.
Ja, es war ein Erfolg, aber es war nur einer. Deswegen ist das Wort Star, finde ich, nicht lange noch nicht gerechtfertigt. Und ja, also es war mega cool. Wir haben uns das beste Turnier ausgesucht, um weit zu kommen, nämlich an einer richtig coolen Location. Also es war traumhaft schön dort am Strand. Es waren gute Bedingungen, nicht zu warm, nicht zu kalt, echt viel Wind. Also teilweise so, dass im Training Baggertennis gespielt wurde vor dem Wettkampf.
Ja.
Das war dann ja, hinterher bei den Spielen zum Glück nicht mehr ganz so doll, aber trotzdem ein gut nordischer Wind, hat uns ein bisschen an die Ostsee erinnert und ja, lief sehr viel gut für uns, also obwohl wir relativ spontan hin sind, wir waren ja die Woche davor auf den Philippinen, da lief es nicht so, zweimal im Tiebreak verloren, sind wir relativ spontan hin und ja, manchmal läuft es einfach, ne? Also wir haben da, glaube ich, definitiv unsere beste Saisonleistung gespielt. Keine Ahnung wieso, das haben wir auch da schon gesagt, irgendwie kam das jetzt ein bisschen aus dem Nix. Es war nicht so, dass wir eine besonders gute Vorbereitung hatten, eigentlich waren wir da vor dem Urlaub. War jetzt auch keine Formkurve oder so,
manchmal,
die nach oben ging. Das war wahrscheinlich auch wirklich so. Wir haben echt eine lange Saison gespielt, viele Turniere, früh angefangen und rückblickend wahrscheinlich auch zu viel durchgepowert und ja, hatten dann auch hinten raus so ab August echt einen Hänger drinne, sowohl mental als auch körperlich ein bisschen. Klar, zu DM kann man sich immer noch mal hochraffen, sage ich mal, aber als wir danach in Urlaub gefahren sind, hatten das schon bitter nötig und danach ist man richtig frisch wiedergekommen und ja, vielleicht war das auch der springende Punkt, warum es dann wieder funktioniert hat.
Könnte sein, auf jeden Fall. Was auf jeden Fall so war, ist, dass ihr nach zwei Siegen die Gruppe gewonnen habt beim Elite. Man muss jetzt da sagen, dass das jetzt nicht das allerbestbesetzte Elite ist, aber es ist immer noch ein Elite gewesen. Was bedeutet das jetzt für euch, auch punktetechnisch und so ein Erfolg? Also seid ihr dann noch quasi erst in der Round of 12 ausgeschieden. Was gibt's da so Schönes aufs Punktekonto und was könnt ihr damit jetzt anders machen, als wenn es, sagen wir mal, wieder ein Quali aus gewesen wäre?
Also ja, es stimmt, das muss man sagen. Das Turnier ist natürlich nicht so gut besetzt wie die anderen Elites dieses Jahr, weil es eben kurz vor der WM ist und nicht mehr im Quali-Zeitraum. So, aber sonst wären wir halt auch gar nicht reingekommen. Also das ist ja auch die einzige Chance, sich da irgendwie hochzuarbeiten, dass man mal die Chancen nutzt. Und ich glaube, gerade das Spiel um den Gruppensieg, wo wir dann die Brasilianer kriegen, da hatten wir dann ja schon ein bisschen Glück, dass wir die bekommen, würde ich sagen. Und für ein Spiel um den Gruppensieg auf dem Elite, Adelmo und Matthäus waren das ja, nimmt man die auf jeden Fall gerne.
Ja.
Vorher, also in der Quali hatten wir sogar eher noch Pech, dass wir da auf Reinhard Sober treffen. Wo vor den und hinter denen eigentlich deutlich schwächere Teams waren und teilweise dann hinten mit afrikanischen Teams aufgefüllt war, was auch schon zeigt, dass das Turnier nicht das Beste war. Aber ja, genau, also wir haben jetzt einen Punktesprung von, ich glaube, 880 auf 1240 und für uns heißt es jetzt erstmal spontan, also kurzfristig, dass wir auf jeden Fall ins Elite in Itapema reinkommen, das Anfang Dezember noch stattfindet, wo wir hinfahren. Da sind wir jetzt auch, glaube ich, Team 6 in der Quali, also relativ weit hoch. Und das ist auf jeden Fall mega cool, dass wir da jetzt reinkommen. Und das hilft auf jeden Fall für die kommende Saison, dass wir viel besser planen können, weil wir uns besser aussuchen können, was wir spielen. Und haben halt mehr Chancen, in Challenge-Hauptfelder reinzukommen und in Elite-Qualis reinzukommen, was natürlich mega ist. Denn da wollen wir hin und uns gegen gute Teams messen. Und was ich auch immer sehr gerne mag, ist, wenn man kurz vor der Off-Season noch ein gutes Ergebnis hat. Denn dann hat man einen langen Trainingszeitraum, wo man mit einem guten Gefühl im Rücken sich an sich arbeiten kann, ohne dass man irgendwie Stress hat, dass man danach Punkte verbessern muss oder sowas.
Ja, und Timmendorf habt ihr auch schon eingetütet damit, mehr oder weniger? Na, noch nicht ganz. Aber das ist auch schon, geht das schon mal mit rein. Da muss man sich keine Sorgen um die deutsche Tour machen.
Timmendorf in Dortmund, ja.
Ja, Timmendorf, Entschuldigung, Dortmund, deutsche Meisterschaft. Wie ist das aber, wann war klar, dass ihr gegen Reinhard Sova in der Quali spielt, die ja jetzt auch nicht so viel international unterwegs waren und für die das natürlich auch ganz speziell ist, wenn man extra so weit fährt und dann gegen das Team spielt, gegen das man schon so oft irgendwie, oder habt ihr überhaupt schon oft gegeneinander gespielt? Weiß ich gar nicht, aber die man zumindest aus Deutschland gut kennt.
Also es war dieses Jahr das dritte Duell gegen die beiden. Die anderen beiden waren aber auf der German Beach Tour und da haben wir jeweils eins im Tiebreak gewonnen. Und das war schon, das ist so der Klassiker. Erst mit deutschen Teams irgendwo hin, dann spielt man natürlich in der Quali gegeneinander. Zwei deutsche Teams in der Quali, dann weiß ich schon vorher, was passiert, so ungefähr. Und es war so, dass wir vorher noch überlegt hatten, zusammen in eine Unterkunft zu gehen, aber dann hatten Mom und ich schon etwas gebucht. Und dann kam das Draw raus und dann habe ich Jonas direkt geschrieben, ja gut, dass wir jetzt nicht in der gleichen Unterkunft sind. Das wäre wirklich, also das wäre der Knaller gewesen.
Ja.
Aber ansonsten bereitest du dich dann normal drauf vor und ist nichts groß anders, außer dass du weißt, dass ein deutsches Team ins Hauptfeld kommt. So kann man es ja auch sehen.
Ja, nett gesagt. Nee, ist tatsächlich der Klassiker, passiert ja oft genug. Deswegen, ja, natürlich für das Team, was den verliert, nochmal irgendwie besonders ärgerlich, weil man hat es nicht mal geschafft, gegen irgendwelche neuen Teams sich zu messen oder so, sondern das hätte man auch zu Hause austragen können. Aber was soll man machen? Das wird ja nicht da mit Absicht hingelegt, sondern das liegt dann an den Punkten, die dann genauso hinhauen. Ansonsten, das Turnier kann man nur dazu sagen, wenn wir ja gleich sowieso relativ viel über die WM reden, konnte man so, ja, von den Teams, die dann eben da waren, die jetzt natürlich nicht zu den absoluten Top-Teams gehören, schon mal so ein bisschen die Form checken. Muss man natürlich sagen, Hölting Nilsson und Andersson gewinnen das Ding. Gehen jetzt auf, ich glaube, 7 oder so in die Weltmeisterschaft. Muss man auf jeden Fall auf dem Zettel haben, aber das hätte sowieso jeder gehabt. Und ansonsten kann man zu dem Turnier, weiß ich nicht. Also ich habe nachher das Spiel nicht mehr gesehen. Jetzt fällt mir noch auf, wenn wir auf unsere deutschen Teams einmal gucken, dass Elas Wickler ja auch da waren. Ihr in der Gruppe noch gegen Brouwer van de Velde direkt das erste Spiel gewonnen habt. Und Elas Wickler dann in der Round of 12, ich sag mal in Anführungszeichen, rausfliegen, verlieren und dann mit dem Lucky Loser wieder weitergehen. Hast du das gesehen, das Spiel? Das wäre parallel zu eurem, sehe ich gerade.
Das war parallel zu unserem, genau. Also wir haben nur noch den Rest vom Tiebreak gesehen. Es wurde uns nur noch erzählt, was da passiert ist, also haben wir nicht mehr genau gesehen, aber es war schon vor dem Spiel, also uns zumindest klar, dass vor dem Spiel, egal wer das Spiel von den beiden verlieren wird, solange man es nicht zu 3 und zu 2 verliert, höchstwahrscheinlich über die Lucky Loser Regelung in die nächste Runde kommt.
Ja, ist dann auch die Frage, also wissen die Teams, die das spielen, dann auch, oder wisst das nur ihr, weil ihr so viel rumrechnet?
Momme ist immer der so viel rechnet. Ich muss da gar nichts machen. Der teilt mir das immer alles mit. Das ist ganz angenehm eigentlich. Und ich glaube nicht, dass sie das wussten. Also auch danach waren die, glaube ich, relativ entspannt. Aber ich glaube, die spielen einfach so. Ist auch nicht cool, wenn du es vorher weißt. Du möchtest ja auch keinen, auch wenn du definitiv danach nochmal spielen wirst, willst du ja auch nicht so einen Spannungsabfall mitten im Turnier haben. Wenn du ein Spiel weißt, wo du weißt, es ist mehr oder weniger egal, hatten wir ja vor einem Jahr auf den Challenge-Turnieren, dann ist es halt was anderes, als wenn es richtig um was geht. Und gut, es geht noch um Seeding im Viertelfinale. Edas Wickler mussten dann ja auch gegen die Schweden ran, weil sie dann dadurch weiter unten geseedet waren. Aber ja, also im Prinzip glaube ich eher nicht, dass das so eine Rolle spielt.
Ja, hoffe ich auch nicht. Aber den Spannungsabfall gab es trotzdem. Danach gab es ordentlich auf der Nase gegen die Schweden.
Jupp.
Ja, habe ich auch nicht gesehen. Tut mir leid, aber ich sehe nur das Ergebnis zu 13 zu 13, 31 Minuten. Ist auf jeden Fall eine Reise. Und dann geht's mit dem im Gepäck nach Hause. Zu eurem letzten Spiel, ihr habt ja dann noch, seid noch auf Evandro und Arthur getroffen. Das habe ich gesehen. Wie soll ich sagen? Ich war stinksauer auf, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich kann mich nur noch dran erinnern an ungefähr 40 Aufschlagfehler im ersten Satz auf eurer Seite. Unter anderem der, also in der Crunchtime, unter anderem der Satzball gegen euch. Das ist das Einzige, was mir, ist ja jetzt schon ein bisschen her, was mir dazu im Gedächtnis geblieben ist.
Der Einzige, der mir im Gedächtnis geblieben ist, ist 17, 18 und ich hau einen zweiten Ball ins Netz. Also da war ich stinksauer auf mich selber.
Ja, ich habe so im Kopf, also auf jeden Fall den ersten Satz, dass es hin und her ging, sie die ganze Zeit dran war und in Schlagweite, dann halt viele Aufschlagfehler, ich glaube sogar die meisten davon ins Netz, also zwei oder drei, glaube ich dann, und den von dir dazu habe ich jetzt auch nicht mehr im Kopf, aber es war die ganze Zeit machbar und im zweiten dann eben so ein bisschen deutlicher. Aber gut, gegen Evandro, die waren am 2 im Turnier, sind glaube ich jetzt auch irgendwie auf 3 oder 4 der WM-Liste. Kann man verlieren, ist okay.
Das war auch nicht so, das war auch nicht unbedingt lucky im Draw, dass wir die in den C2 als Gruppensieger quasi bekommen in der Round of 12. Aber gut.
Ja.
Da aber wollen gut, wir uns da nicht beklagen.
Nee. Okay. Sollen wir den Übergang zur WM mal machen? Da können wir dann auch noch auf das eine oder andere Ergebnis von Kapstein gucken. Dazu vielleicht noch den einen, vielleicht können wir darüber den Übergang tragen. Ihr habt ja in der Gruppe gegen Steven van de Velde gespielt und gewonnen. Jetzt kam ja, ich glaube vor ein, zwei Wochen ging es nochmal durch die Schlagzeilen. Also da ist immer so das einzige Mal, wo man in Nicht-Sport- oder Volleyball-Medien über Beachvolleyball liest momentan, ist immer, wenn es um Steven van de Velde geht. Und da kam eben raus, dass er oder sein Visum abgelehnt wurde, er nicht nach Australien einreisen darf jetzt zur WM. Hast du das vorher schon mitbekommen?
Nee, ich habe das auf Instagram gesehen. Das okay. Haben die ja, glaube ich, auch, also wenn ich es richtig gelesen habe, war das auch an dem Tag erst klar geworden, als Alex da den Post gemacht hat.
Ja, also was ich halt nur dazu sagen kann, dass ich das erste Mal gehört habe, vor 3 oder 4 Jahren, dass die Leute so ein bisschen geguckt haben, schon mal, okay, wo sind denn die nächsten Höhepunkte? Weil es ganz häufig ist, dass überhaupt, wenn du irgendwie eine Vorstrafe in dem Bereich hast, dass du Probleme bekommst, nach Australien einzureisen und auch in die USA einzureisen.
Sie haben auf jeden Fall schon deutlich länger probiert. Ich glaube, die haben Anfang des Jahres mindestens schon versucht, das Visum zu beantragen, ja.
Ja, und das war irgendwie schon klar davor. Es ist nicht auch, also 28 Olympia ist ja auch in den USA und da war auch schon vorher die ganze Zeit so das Thema, okay, das wird so oder so, egal wie gut die denn irgendwie weltranglistenmäßig dastehen, wird es auf jeden Fall schwierig, an den Olympischen Spielen in LA teilzunehmen. Und wo ist denn Olympia 32? Ist das nicht auch in Australien?
Ja, das ist in Brisbane.
Genau, und da wird es genauso schwierig für Steam. Also das schwelte jetzt schon länger, dass es dann natürlich eine tatsächliche Absage gibt. Das kam dann direkt um die Ecke, aber damit, so wirkte auch die Reaktion, ja, haben sie auch auf jeden Fall gerechnet.
Ja, das stimmt. Das war wahrscheinlich keine Überraschung.
Ja, das nur dazu, wie sinnvoll jetzt so eine Regelung ist. Weiß ich nicht, müssen wir jetzt, glaube ich, nicht drüber sprechen. Ich denke mal oder gehe einfach davon aus, dass von Steven keine Gefahr ausgeht mittlerweile. Und der einfach ein Familienvater ja einfach ist mittlerweile. Aber so sind da die Regelungen und so ist der Eintrag in seiner Akte. Und dann haben sie es ja auch einfach akzeptiert letzten Endes.
Ja, das sind halt die Gesetze in dem Land. Also da, ich glaube, Australien ist auch nicht das einzige Land, von daher bleibt ihm nichts anderes übrig, als zu akzeptieren.
Ja, So sieht's aus. Genau, wir gehen nach Australien. Heute Abend, also wir nehmen jetzt Donnerstag Vormittag auf, heute Abend in deutscher Zeit startet das Ganze. Möchtest du mit den Frauen oder mit den Männern starten?
Dann lass uns doch bei den Männern gleich weitermachen und danach zu den Frauen rüber.
Nice. Machen wir. Erstmal allgemein, hast du dir mal das Venue und so angeguckt, was sie da in Adelaide so aufgebaut haben?
Ja, ich finde, es sieht ganz cool aus. Sieht so ein bisschen wie so eine Messehalle oder sowas aus, wo dann so ein Beachvolleyballfeld eingeklatscht wurde. Ja, genau, richtig.
Ist auch, glaube ich, irgendwie, also das ist auf jeden Fall ein Multisport, irgendwas Überdachtes einfach. Ich konnte jetzt auch nicht so richtig rausfinden, was das genau ist.
Genau, ja.
Aber ja, es ist so ein dauerhaft stehendes Dach einfach, wo du dann irgendwas reinklatschen kannst.
Genau, und an drei Seiten ist ja eine große Tribüne und auf einer Seite ist eine Bühne ohne Tri. Und ja, also finde es sieht ganz cool aus. Hatten sicherlich schon heftigere Venues bei Höhepunkten. Aber ja, sieht sehr cool aus. Die Sidecourts, da wird bestimmt auch wieder eine coole Atmosphäre sein. Und generell, ich glaube, das Venue ist sehr grün. Ich glaube, an dem Fluss da auch direkt. Das konnte man immer nicht so gut sehen.
Ja, da ist so ein kleiner Fluss und das ist so eine Parkanlage insgesamt, wo sie das jetzt alles reingebaut haben. Den Court oder auch die Nebencourts, die sind ja so ein bisschen verteilt und dann das ganze wir haben das jetzt CBD, also Central Beach District genannt, Anlehnung an Central Business District. Und das ist, da haben die so eine riesen, also werben auf jeden Fall damit, dass es so eine Festival-Atmosphäre sein soll, mit vielen Buden. Die haben richtig viele Künstler auch da am Start, also irgendwelche Konzerte abends und DJ-Sets, die dann auf dieser Bühne ohne Tri stattfinden.
Ja, schon einige DJ-Puls da gesehen in den Stories auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass es voll wird. Also es werden auf jeden Fall mehr Leute als in Mexiko vor 2 Jahren. Da waren ja auch nicht so viele Plätze. Aber ja, dann sind wir mal gespannt.
Ja, und die Australier sind ja auf jeden Fall Beachvolleyball-affin. Auch in Adelaide gibt es eine riesen Beach-Community. Und die Leute, also die reisen ja auch schon, um da irgendwie so eine Art A- oder B-Turnier zu spielen, reisen die Australier schon quer durch Australien so, oder Australian Tour zu spielen. Auf verschiedenen Levels muss man erstmal mit dem Flugzeug hin, um quasi zum B-Turnier zu kommen. Kann ich mir also vorstellen, dass auch aus ganz Australien dann da Leute hinfahren. Wahrscheinlich jetzt aus dem Ausland, wer weiß, wie viele da denn kommen, ob man aus Asien ein bisschen vielleicht was abgreift. Aber ob jetzt viele europäische Zuschauer hinkommen, wage ich zu bezweifeln so. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es voll wird. Wie gesagt, da Adelaide geht immer ab, da gibt es einen riesen Beachverein auch so. Ich glaube, also es gab verschiedenste Pläne, was diese WM angeht. Also das erste war, glaube ich, dass man es direkt unten am Strand macht, beziehungsweise den Center Court dann auf der Promenade aufbaut. Dann war der nächste Plan, dass es in, die haben da auch so eine relativ große Tennisstadionanlage, dass man es da drin macht. Und jetzt ist es eben diese Parkanlage geworden. Ich meine aber auch, dass unten am Strand noch ein paar Sachen passieren während der WM. Also, dass da der Volleyball South Australia und der Verein vor Ort da noch ein bisschen was veranstalten auch. Also, das ist so ein Event auch zum Mitmachen.
Wenn es einer weiß, dann du.
Ja, obwohl ich lange ja auch Pläne hatte, hinzufahren und das ist jetzt doch alles anders gekommen. Und jetzt bin ich ein bisschen traurig, ist was vielleicht zu viel gesagt, aber die Bilder und Videos, die man da so sieht, da kriegt man so ein bisschen Fernweh auf jeden Fall, finde ich. Das sieht alles ganz cool aus irgendwie. Genau. Ja,
definitiv.
Okay. Wollen wir heute mal andersrum quasi gehen und wollen wir uns zuerst mal zu einem Weltmeistertipp verleiten lassen und dann uns genauer angucken, was die Gruppen und so angeht?
Ja, das können wir machen. Ich hätte die auch schon ready.
Alter, okay.
Wir haben wenn man jetzt richtig, also wenn man 48 Teams, 12 Gruppen, ich glaube, alle Gruppen durchgehen, nee, 12? Doch. Ja, alle Gruppen durchgehen wird zu lange, aber vielleicht können wir die Deutschen angucken oder sowas.
Ja, safe.
Ich hätte auf jeden Fall...
Okay, ja, dann hau mal raus.
Bei den Männern, lasse ich mich mal zu einem Hot-Take verleiten und ich gehe mit den jungen Schweden, mit Hölding Nilsson Andersson, und sage, okay, die holen das Ding. Die Iceman.
Okay. Was verleitet dich zu dieser Aussage?
Die Formkurve zum einen und zum anderen werden die, glaube ich, richtig heiß sein. Ich habe also bin extrem beeindruckt von denen, wie ruhig und abgezockt die beiden spielen. In deren Alter. 2005er Jahrgang sind die ja noch richtig jung. Und es sieht, wenn die auf dem Feld spielen, sieht es so aus, als ob die, egal was passiert, es juckt die einfach nicht. So sieht es halt von außen aus. Und das ist für sowas, für so Höhepunkte eine sehr gute Eigenschaft, weil du, ist ja der Klassiker, dass du dann irgendwie eingeschüchtert bist von dem Großen drumherum. Du hast die ganze Zeit im Kopf, das ist jetzt eine Weltmeisterschaft, aber am Ende stehst du auf demselben Feld, genauso groß, gleiche Bälle, gleiche Gegner. Man muss genau das machen wie sonst auch. Und das können die beiden, glaube ich, richtig gut. Die werden richtig heiß sein und die haben einfach in den letzten Monaten gezeigt, wie sie teilweise Teams aus der Weltspitze dominiert haben.
Ja.
Und deswegen geh ich mit denen.
Okay. Also bin ich voll dabei. Was mir halt jetzt noch im Kopf ist, ist die EM, wo der Druck oder was auch immer es dann war, sich doch ein bisschen bemerkbar gemacht haben. Also das Spiel gegen Elas Wickler beispielsweise. Also es ist ja bei den beiden so, würde ich jetzt mal sagen, dass momentan das meistens so ist, dass häufig nicht Teams gegen sie gewinnen, sondern sie die Spiele selber verlieren. Und durch einfach dann viel Eigenfehler und sowas das Ganze mit, weil sie einfach mit hohem Risiko auch im Sideout in den Angriffen spielen, das dann weggeben. Und so war es da eben auch. Und das war während des Höhepunkts, ob es jetzt genau dieser Druck war oder einfach nur ein schlechter Tag oder so, weiß ich nicht. Aber deswegen würde ich sie jetzt da nicht nehmen. Aber ich kann den Take auf jeden Fall nachvollziehen.
Die EM ist auch ein guter Punkt, das stimmt. Wenn es so wie da läuft, dann kommen sie da nicht ins Halbfinale, das steht fest.
Peinlich, nicht mal ins Halbfinale. Für die beiden.
Ja, das wird für die schon das Ziel sein, vermute ich mal.
Auf jeden Fall. Das ist Wahnsinn, ne? Wie die so schnell sich auf dieser Bühne einfach festspielen. Und wie man auch jedes Mal denkt, wenn also als Mosorum dominiert haben, als Arman Helwig dominiert haben, immer dachte, ja gut, dann ist das jetzt für die nächsten 10 Jahre das beste Team der Welt.
Wer
und keine
soll
denn
da kommen?
Und dann, wer soll kommen? Und dann kommt doch jemand. Finde ich ganz spannend.
Vor allem die beiden sind auch eigentlich echt, also der Blocker, naja, aber der Abwehrspieler finde ich auch recht unscheinbar. Also
ja,
der ist nicht unfassbar groß, der ist auch nicht unfassbar athletisch, der ist macht jetzt auch keine krassen Highlight-Angriffe oder sowas. Defense finde ich schon viele Highlights, einfach weil er da krass gut drin ist. Und ja, oft kriegt er kein Sideout. Und das finde ich richtig krass zu sehen, wie abgezockt der schon ist, auch gegen große Blocker sich durchzusetzen.
Ja. Ja, warum der jetzt so wenig Sideout kriegt, tatsächlich habe ich auch nicht ganz verstanden. Also kann ich mir eigentlich nur auch erklären durch die Fehlerquote vom Blocker. Also so, dass man, ja, es ist, du kannst den halt nicht so gut verteidigen, auch den Blocker, aber es kann halt immer mal sein, dass so ein paar Fahrkarten dabei sind. Und
ja,
beim Abwehrspiel hat man ja schon noch eine Chance irgendwie, oder man hat das Gefühl, die Bälle auch mal verteidigen zu können.
Ja. Das wird vielleicht auch ein Faktor sein da. Ich weiß nicht, wie krass jetzt dieser Halleneffekt dort ist, wie krass die Luft da steht und wie krass quasi die Bälle floaten im Aufschlag. Weil das war auch etwas, womit der Blocker bei der EM ja ein bisschen Probleme hatte. Also wenn die Bälle da krass floaten, dann wackelt mein Take vielleicht ein bisschen, aber das gilt ja auch für die anderen Teams.
Ja, ich gehe, und das hat eigentlich nur, also wir wollen ja jetzt mal, eigentlich müssen wir unsere Tipps, müssen wir generell eigentlich immer ohne so rum und ohne Armin Helwig machen, weil sonst ist das Ding langweilig. Und deswegen gehe ich mit den Polen, mit Brühl-Wurzak. Und zwar eigentlich nur aufgrund einer offenen Rechnung quasi von der WM in Mexiko. Wir lassen die Formkurve etc. einfach komplett außen vor, sondern naja gut, sie gehen auch an 5 der Liste hier dieses Turnier, also sie sind jetzt schon im erweiterten Favoritenkreis, kann man sagen. Helf mir auf die Sprünge, war das Finale in Mexiko gegen Perosic-Schweiner oder war es das Halbfinale? Ja.
Die beiden haben haben die Bronze geholt oder sind die Vierter geworden? Eins von beiden.
Ja, ich meine, sie sind Dritter geworden dann. Mal wieder glänzen wir mal wieder hier. Genau, und einfach das, ich habe dieses Spiel auch einfach noch so im Kopf, wie sie da haarscharf ausscheiden. Und ich würde es einfach auch diesem Team jetzt gönnen, mit einem Titel nach Hause zu gehen. Ich hatte jetzt auch so, ich bin so ein bisschen auf diesem Gönnen da jetzt einmal reingegangen und ich dachte auch, ich fände es einfach auch richtig cool, wenn ein, zwei Teams sich endlich mal irgendeinen riesigen Titel holen und ein gesamtes Turnier auf so einem Höhepunkt richtig gut spielen. Da waren jetzt auch noch so Ahmed Scherif bei mir mit im Topf oder Diaz Alayo, wo man einfach das weiß, die können jederzeit irgendwelche Top-Teams rauskegeln, schaffen es aber nicht so oft, das gesamte Highlight-Turnier zu spielen. Und ich würde es einfach richtig cool finden, wenn die mal so eine goldene Medaille dann um den Hals haben. Und da bin ich bei Brühl-Wurzak jetzt hängen geblieben.
Ja, okay, das wäre auf jeden Fall krass, wenn der Tag am Ende richtig ist. Ich glaube es nicht, ehrlich gesagt, aber lass mich da gerne überraschen. Die Kataris hätte ich tatsächlich auch noch mit in den Pool geworfen. Gehören für mich auch zu den Favoriten. Die haben ja gar nicht so viel gespielt, deswegen haben die auch, glaube ich, einige nicht mehr so auf dem Zettel. Und deswegen stehen die auch nur auf 10 im Seeding. Aber haben auch ihr letztes Elite gewonnen, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja, kann sein. Ich stolper gerade nur, bin gerade hier nur über Seed 9 gestolpert und gerade mal nachgeguckt, was wo das denn jetzt herkommt mit Shawk Shaw. Warum die unter den Top 10 gesetzt sind hier.
Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht.
So ganz erklären kann ich es mir immer noch nicht. Hier steht ein 9. beim Elite, ein 3. beim Elite. Ja, und sonst eigentlich nur mittelmäßige Platzierung bei Challengern, bei Challenges.
Aber das Seeding.
Aber scheinbar bei den richtigen.
So, wahrscheinlich, weil es gelost wurde, oder? Das Seeding ist eh nicht nach Punkten. Ich glaube nur, nee, auch nicht in den ersten.
Sondern? 8.
Oh mein Gott, nein, ich gucke falsch. Doch die ersten 18, glaube ich, wie bei der EM, die ersten 18 nach Punkten und dahinter wird, glaube ich, in Töpfen zugelost. Es gab ja auch ein Drawing.
Ah, gut, dann haben wir, dann haben wir das. Okay, dann sind wir durch mit unseren Tipps für die Männer und schauen uns einmal die, also du warst ja auch gerade in der gesamten Liste, ne? Da muss man aber schon nochmal sagen, dass auch bis ziemlich weit nach hinten noch Teamnamen auftauchen, denen man, finde ich, jederzeit ein Upset zutraut. Das eigentlich finde ich das Coole bei so einer WM jetzt auch, dass du hast jetzt, da ist ein gutes Seeding, ist jetzt hinfällig vielleicht, aber auf Seed 36 dann irgendwie Krim halt. Dahinter kommt jetzt nicht mehr besonders viel, aber da sind überall noch, also du hast eine ziemliche Tiefe, finde ich, jetzt bei den Männern, wo man jetzt nicht unbedingt einen Weltmeistertitel stehen hat, aber wo man weiß, dass sie in der Gruppe oder auch zwischendurch Teams ordentlich ärgern können. Oder 23, 24, Krattiger Delier und Berndsen Mohl, die auch immer wieder Highlights jetzt dieses Jahr machen. Deswegen macht das auch so Bock, diese WM wahrscheinlich zu gucken. Nur Side Note, ne? Mohl, Berndsen Mohl und Mosorum, alle im Turnier dabei. Mohl, glaube ich, mit Wildcard.
Mit Nations Cup.
Ah, stimmt, Nations Cup gewonnen, richtig. Genau, also 4 Mohl-Brüder dabei, müsste wahrscheinlich Rekord sein für so eine WM.
Ist wahrscheinlich, ja.
Habe ich jetzt kein Reporting drüber gesehen, aber wahrscheinlich in Norwegen gab es vielleicht den einen oder anderen Bericht darüber.
Ja.
Alles klar.
Was auch für die Breite bei den Männern auf jeden Fall spricht, bei den Frauen bin ich mir noch nicht so sicher, es sind aber die Stärke der australischen Wildcards. Und da haben wir hinten ja auch einige Teams drin, Ryan Schubert, Hodges Burnett, Potts Pierce, haben ja einige australische Teams drin, ich glaube jetzt 4 insgesamt und auch die hinten sind gefährlich, weil die einfach alle sauathletisch sind, also das ist halt krass.
Ja, das trifft auf alle australischen Männerteams auf jeden Fall zu, ja.
Ja, die springen wie die Kängurus und wenn die, ich sag mal so, wenn die einmal ein Spiel mit wenig Fehlerquote erwischen, dann einen halbwegs guten Spielaufbau, dann können die auch viele Top-Teams dort schlagen. Das könnte auch,
für die bedeutet die Home-Crowd auf jeden Fall auch was.
Genau, ja.
Bin gespannt, wie es diesmal ist, als ich da beim bei den Turnieren in Torquay war vor 3 Jahren. Da hatten die auch vorher eben die Teams, sind durch die lokalen Schulen noch gegangen und haben irgendwie für Werbung gemacht und noch so einen Workshop für die ganzen Kinder. Und dann kamen die kompletten Schulen aus der Umgebung nachher auf der Tribüne und haben ihre Jungs angefeuert, die vorher noch Werbung gemacht haben für das Ding, die sie dann eben kannten. Und das hat die auf jeden Fall auch nochmal nach vorne gepusht. Aber ja, du hast recht, die Teams sind nicht zu unterschätzen. Und die ja jetzt auch, ich glaube, aktuell nicht die größte Rolle auf der World Tour spielen, aber wenn man 2-3 Jahre zurückguckt, dann war das nochmal ein bisschen anders. Da hattest du immer wieder australische Teams in den obersten Turnieren. Und das sind die gleichen Spieler, die sind jetzt ein bisschen anders durchgemixt, vielleicht ein junger noch jeweils dazu, aber die kennen wir auf jeden Fall. Alright, dann schauen wir doch mal. Gut, wir haben übrigens Womens de Groot eben mit keinem Wort erwähnt. Die ans die 2 hier reingehen. Traust du denn keinen Titel zu?
Ich kann schlecht nicht nur auf Formkurve gehen, aber irgendwie habe ich, also fühlt sich nicht für mich so an, als würden die jetzt einen Titel holen hier.
Ja, obwohl meine Argumentation mit dem vielleicht endlich mal ein gesamtes Turnier bei einem Highlight auf dem Niveau durchspielen, auch bei denen zutrifft. Ich würde es denen auch auf jeden Fall gönnen. Also sie zeigen es ja immer wieder, dass sie es richtig gut können, dass sie phasenweise Turniere auch dominieren so. Aber gerade bei den Highlights hat es dann irgendwann bricht es immer ab. Olympia, Viertelfinale raus, EM,
weil man sagen
nicht
muss,
im Viertelfinale raus.
Wobei man sagen muss, dass die Argumentation mit Highlight-Gewinnen auf viele Teams zutrifft, weil fast alle Highlights von Mulsorum oder Arman Helwig weggesnackt werden.
Ja.
Und Elas Wickler, genauso. Den würde man wahrscheinlich auch sehr gönnen.
Durchaus. Da. Ja, also gönnen tue ich es den meisten hier auch irgendwie, aber bei denen finde ich so, wo man immer wieder bei jedem Turnier denkt, Alter, okay, die habe ich im Favoritenpool, aber sobald es ans Highlight-Turnier geht, denkt man nicht mehr als erstes an sie. Und das ist ja eigentlich schade. Sollen sie uns mal das Gegenteil beweisen, finde ich.
Im Prinzip so wie vor 2 Jahren mit Perosic Schweiner.
Ja. So, dann lass uns doch mal die deutschen Gruppen anschauen. Wir haben ja bei den Männern als erstes hier jetzt stehen in Gruppe D Henning Wüst, für die, glaube ich, schon mal die Teilnahme auf jeden Fall ein ziemlicher Erfolg ist, für die das richtig nice ist, dass sie dabei sind, die eine unglaubliche internationale Saison jetzt gespielt haben. Da musst du vielleicht nochmal helfen quasi und sagen, ob du die Teams kennst, weil wir haben zum Beispiel Seed 45 Mora Lopez aus Nicaragua.
Vermute ich mal, aber habe ich noch nie gehört.
Noch nie gehört. Ja, NCA.
Ja, wir gucken die mal. Die Argentinier, die habe ich auf jeden Fall schon ein paar Mal gesehen auf den Turnieren. Die sind auf jeden Fall nicht verkehrt. Aber kein Team, vor dem man jetzt unbedingt Angst haben muss. Und Evandro Arthur sind auch noch in der Gruppe. Also Argentinier waren Ameva Bueno und Evandro Arthur aus Brasilien. Der Gruppenkopf sozusagen. Natürlich ein starker Gegner, so wie alle Gruppenköpfe. Aber die haben sie auch schon dieses Jahr geschlagen. Ich glaube, zuletzt beim Elite in Montreal habe ich dann Sieg im Kopf von Paul und Louis. Von daher können die, glaube ich, auch wenn das letzte Turnier für die nicht so zufriedenstellend war, aber können die, glaube ich, definitiv mit breiter Brust da reingehen.
Das denke ich auch. Ja, also mal schwierig zu sagen, ist eine gute Gruppe, weil natürlich können da auch wieder alle Beachvolleyball spielen. Also bis auf die Wildcard-Teams haben sich ja alle auch in diese WM gespielt, auf die eine oder andere Weise. Das heißt, Beachvolleyball spielen können sie auf jeden Fall. Aber dadurch, dass wir die zwei Teams auch einfach noch nie gehört haben, können sie da, wie du sagst, mit breiter Brust reingehen und gehen auch als Favoriten, glaube ich, in diese beiden Spiele. Wie würdest du denn die Formkurve von Evandro und Arthur beschreiben? Du hast sie ja nun gerade erst gesehen.
Also dadurch, dass sie uns so viele, dass sie uns so knapp rankommen lassen haben, nicht so gut. Die haben, Fun Fact, die haben dieses Jahr jedes einzelne Elite-Turnier gespielt und Alter, sind auch in Itapema noch gemeldet. Also auch für die beiden eine lange Saison. Und auch da habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass die jetzt in Adelaide in ihrem Peak sein werden. Das glaube ich auch eher nicht.
Alles klar. Übersetzt, sogar Gruppensieg drin für Henning Wüst.
Ja, der ist drin auf jeden Fall.
Sehr gut. Haben wir denn, ja, also es ist quasi auch das Gruppenfinale, so ist es immer angesetzt, dass man das als letztes Spiel hat, die beiden höchstgesetzten Teams in der Gruppe, dann können wir da drauf hinfiebern. Wir hatten im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen, dass es eigentlich ganz cool ist jetzt, also durch die Zeitverschiebung von 9,5 Stunden. Ich weiß gar nicht, gibt es auf der Welt irgendwo anders, außer in Australien, noch halbstündige Zeitzonen?
Ja, das gibt es ganz viel.
Ja.
Also große Länder haben das auf jeden Fall viel. Und ich weiß nicht, ob es sogar... Ich bin mir ziemlich sicher, dass es in Russland beispielsweise, Russland, China, gibt es ziemlich sicher auch halbe Zeitzonen.
Ja, ist auf jeden Fall... ja, die Verschiebung, das ist ja auch noch geil, weil in Australien die Districts oder die verschiedenen Staaten, manche haben Sommerzeit und manche nicht. Und dann wird da noch hin und her gerechnet die ganze Zeit. Das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man über diese Grenzen fährt. Und wo war ich vorher? Habe ich vergessen. Bevor ich auf die neuen... Achso, dass man morgens zum Aufstehen quasi Beachvolleyball schauen kann. Und die letzte Runde irgendwie um 11, 12 Uhr deutscher Zeit stattfindet, die man dann bei Spontent auf Twitch ganz entspannt gucken kann, teilweise. Und dass ich das eigentlich ganz nice finde, dass man da ja zum Aufstehen quasi nochmal den Beachvolleyball gucken kann und die Highlights von der Nacht davor. Genau, nächste Gruppe. Pool E, Lukas Fretschner und Sven Winter, die deutschen Meister, gehen rein. Dürfen direkt erste Runde gegen die Österreicher Dressler Waller spielen. Was sagst du dazu?
Ja, ich würde sagen, das ist 50-50. Und kein Flip, der das Ding da holt. Auch bei Trestavada, die hatten auch eher ihre guten Ergebnisse am Anfang der Saison. Wobei das Challenge auf den Philippinen war auch noch ganz gut. Aber ja, ich glaube, da können beide mit ganz guten Chancen reingehen.
Ja, bei Fredschner Winter weiß man halt, finde ich, vorher immer nicht, was, also bei jedem Turnier und dann auch bei jedem Spiel, weiß man jetzt nicht, ob sie jetzt mit ihrem A-Game auftauchen oder ob sie teilweise auch komplette Grütze spielen, was man dann auch hinterher, also Sven sagt es ja dann selber gerne auch irgendwie auf Social Media, dass da irgendwie die Leistung gar nicht gepasst hat oder dass die absolut scheiße gespielt haben. Das kommt ja doch hin und wieder einfach mal vor. Also bei denen, finde ich, hat man eine relativ hohe, so eine Welle, dass sie teilweise dann halt wirklich im Tal manchmal sind und nicht so ein Grundlevel abrufen können. Und ich habe jetzt noch keinen, also noch nicht festgestellt, wann das wie ist und woran das liegt. Also es wäre manchmal komplett random. Aber wir gehen, also wenn die ihr bestes Beachvolleyball abrufen, wovon wir ja auch ausgehen, dass sie es hinbekommen bei so einem Highlight, dann kann es für die auch auf jeden Fall durch die Gruppe gehen und auch noch ein Stück weiter gehen. Wir haben jetzt noch Chinesen in der Gruppe, die ich jetzt mal wieder nicht kenne, aber Chinesen generell spielfähig, sagen wir mal. Ansonsten eigentlich auf jeden Fall Favoritenrolle für Lukas und Sven. Und dann meine Weltmeister Brühl Wurschak noch mit in der Gruppe, gegen die sie dann das Gruppenfinale spielen dürfen. Ansonsten, ich gucke nochmal bei den Chinesen rein, was die so gemacht haben. Dritten beim Future, fünften beim Future in China jeweils. Letzten beim Challenge. Nicht mal reingekommen ins Challenge.
Ja, auf jeden Fall.
Deutliche Favoritenrolle.
Ja.
Bei Sven und Lukas, was das angeht. Wie du sagst, 50-50 gegen Trestavada, je nach den jeweiligen Tagesformen und Turnierformen der beiden Teams. Und dann ein bisschen Underdog gegen Brühl Wurschak. Aber alles drin, wir gehen davon aus, sie kommen aus der Gruppe und dann zählt richtig.
Dann geht's in die Round of 32.
Ist auch geil. Die Round of 32. Das ist normalerweise ein ganzes Turnier.
Ja.
Und dann, last but not least, haben wir die Gruppe von Elas Wickler. Schachter Pickett ist das erste Spiel, die Kanadier. Jonathan Pickett. Hast du den schon mal spielen sehen?
Ja, den habe ich bei King of the Court in Utrecht spielen sehen.
Kann der gut spielen? Ich sehe halt nur jetzt auch gerade, dass er so ein Hallenprofilfoto hat in der da bei FIVB. Kommt aus der Halle scheinbar.
Der ist, glaube ich, noch etwas jünger auch und er ist ein
0-1.
Spielfähiger Blocker. Aber ja, zumindest jetzt, glaube ich, noch von Weltspitze noch ein gutes Stück entfernt.
Dabei lassen wir es doch mal stehen. Also für Elas Wickler lockeres Einspielen erstmal gegen die beiden. Dann geht's weiter gegen Mondlane Mungoy.
Die kenne ich. Die waren auch in Kapstadt. Und
Mosambik oder was? Ja.
Mosambik, genau. Und die waren sogar direkt im Hauptfeld, weil die echt ganz gute Punkte haben. Und die sind auch echt nicht schlecht. Also ich glaube, die haben einige Teams ein bisschen unterschätzt. Ja, und die sind dann, glaube ich, am Ende, sind die 13. geworden oder so. Auf jeden Fall haben die auch im Spiel gewonnen. Die können echt gut spielen. Also das mit Mosambik verbindet man jetzt in der Regel keinen Beachvolleyball. Also kennt da wenig Teams. Die spielen dann auch nicht so viel World Tour und generell sind Teams aus Afrika bisher nicht so erfolgreich, aber die können gut spielen. Also ich traue denen einen Sieg gegen Shakhtar Picket zu, bei den anderen beiden aber ja, da gibt's auf den Deckel.
Okay,
gegen
gucken wir uns Capo trotzdem Rosso gerne an.
Und Elas Wickler.
Aber es ist gut, dass du die mal wieder kennst. Deswegen haben wir dich hier für deine Insights von den Turnieren.
So.
Genau, und dann wieder Gruppenfinale gegen die Capo Grossos. Würdest du sagen, Elas Wickler sind hier der Favorit dieser Gruppe?
Ja.
Würde ich auch sagen.
Auch wenn sie da der vermeintliche Seed 2 sind, aber ich habe irgendwie viele Gefühle und mein Gefühl ist hier auch, dass, okay, dass Elas Wickler da die Gruppe gewinnen.
Ja, du meinst auch, ja, ich finde auch, dass Elas Wickler eigentlich immer zeigen, dass sie ein ganz gutes Grundlevel haben einfach, unter das sie sehr, sehr selten fallen.
Ja.
Und dieses Grundlevel sollte für diese Gruppe reichen, erstmal. Wie es danach weitergeht, kann man ja auch einfach nicht so. Bist du mit dem Spielmodus firm?
Gerade? Das wird ja dann, glaube ich, so gemacht, dass die Gruppen, die 12 Gruppensieger sind dann in der Round of 32, die ersten 12 Seeds. Die Gruppenzweiten werden dann Seed 13 bis 24. Und dann kommen vier Gruppendritte dazu, die besten vier. Und die anderen Gruppendritten spielen das Lucky Loser, wo dann nochmal vier weiterkommen und die Runde quasi auffüllen.
Ja, aber wird denn die Round of 32, wird die gelost oder stehen die Gruppen quasi an einem bestimmten Platz fest? Das wird,
da bin ich mir nicht 100% sicher.
Eigentlich gelost werden, weil du sonst mit den Lucky Losern und so auch nicht hinkommst.
Ja.
Das heißt, da an dem Punkt, wenn wir die Gruppen uns angeguckt haben, kann man jetzt auch erstmal nicht weiter gucken, wie es denn für die einzelnen Teams quasi weitergehen würde. Und dann müssen wir quasi uns nach dem Losen darüber nochmal unterhalten. Genau, das sind die drei Teams, die drei deutschen Teams. Ich meine, die anderen Besonderheiten haben wir schon erzählt. Vier Moles dabei. Es ist jetzt auch nicht. Also würdest du noch sagen, es gibt irgendeine Gruppe, die besonders heftig ist?
Nee, heftig jetzt nicht unbedingt.
Würde ich jetzt auch. Ist diese klassische Killergruppe. Ja, es gibt ein paar, wo halt drei gute Teams dabei sind, wo man es nicht weiß. Sagen wir mal Gruppe G zum Beispiel mit den Bayos, mit den jungen Schweden und Rotaru Tierrat dazu. Oder wir nehmen die Gruppe.
Ja, Gruppe H, B sind Partain einfach. Partain Benesch, Perosic Schweiner, Plavin Svakorots, auch nicht schlecht.
Ja. Ja, da sind auch drei Teams dabei. Sonst haben wir noch die Gruppe mit drei Moles drin. Was ja eigentlich dann ganz lustig ist, die dürfen auch direkt das erste Spiel gegeneinander spielen. Berntsen Mol und Mulmul. Mulmul.
Donnerstagabend auf Twitch.
Ja. Ist Mulmul diese Wild oder diese Nominierung, ne? Ist das denn jetzt eigentlich auch ein fixes Team?
Ja, die spielen.
Ja, ne? Die haben das ja zusammen gespielt.
Ja.
Okay, dann ist ja alles gut. Ja, alles klar. Dann sind wir bei den Männern, sind wir uns einig. Irgendwer wird Weltmeister. Siehst du denn, können ja dann nochmal gucken, aber siehst du denn auch ein deutsches Team auf dem Treppchen bei den Männern? Mit Chancen aufs Treppchen, sagen wir mal so.
Also Chancen aufs Treppchen schreibe ich allen zu. Dafür haben alle in der Spitze, glaube ich, die nötige Qualität. Ich glaube, beachvolleyball.de oder so hat eine Instagram-Story gemacht und gefragt, welchem deutschen Team wir die meisten Chancen zurechnen. Und da habe ich mit Elas Wickler abgestimmt.
Okay, das ist ein guter
Insight. Sagen wir es mal ganz diplomatisch.
Ja. Ja, würde ich aber mitgehen. Aber da sprechen wir uns nach der Gruppe nochmal, wie quasi die Teams da so performt haben. Und vielleicht verändert sich ja dann das Gefühl auch noch ein bisschen. Ich meine, es war jetzt auch einfach ein bisschen Zeit, wo man sie jetzt nicht jede Woche hat spielen sehen, alle, wo man jetzt auch gucken kann, wie sie wie sie da rauskommen, obwohl Elias Wickler und Henning Wüst ja auch in Kapstadt waren, wo man nochmal ein bisschen gucken konnte. Aber das ist ja auch nur so ein kleiner Tell. Alles klar. Dann lass uns doch mal auf die Frauen schauen.
Soll ich wieder mit einem Tipp reinstarten?
Geh mal mit dem Tipp rein. Ich wollte nur, was ich vorhin noch sagen wollte, tatsächlich, und was uns jetzt gleich auffallen wird, die ersten 8 Seeds quasi bei den Männern, hast du ein Team aus Brasilien mittlerweile und der Rest Europa.
Bei den Damen 5 oder wie viel?
Und bei den Damen haben wir 1, 2, 3 mal Brasilien und dann halt noch 2, 3 mal USA dazu.
Mhm.
Das ist halt, sagen wir mal, wie früher. aber bei den Männern haben die Brasilianer den Anschluss zur Weltspitze, sagen wir mal, als Gesamtes ein bisschen verloren. Das lässt sich ja schon länger beobachten, aber das fand ich jetzt nochmal krass.
Ja, bei den Männern sind es jetzt ja eher die Skandinavier.
Ja, die Skandinavier, die da gut auftauchen.
Richtig.
Okay,
die
ja.
Epoche.
Starte mit deinem Tipp.
Ich sage, die Goldmedaille bei den Damen, die geht nach Deutschland.
Alles klar.
Die geht zu Müller-Tillmann.
Kunst-Paul, also Müller-Tillmann.
Das wäre natürlich geile Geschichte. Auch ein Fall von würde man's gönnen, nach den ganzen Geschichten, die Melli hatte. Aber ja, da sehe ich Müller-Tillmann doch eher vorne.
Alles klar. Stabil. Haben jetzt auch das, wenn man die Formkurve anguckt, haben in Kapstadt gewonnen. Könnte man sagen, zeigt nach oben. Oder ja, ist ein guter...
Hatten letzte Woche hervorragende Trainingspartner in Hamburg.
Ihr beide?
Ja. Perfekte Vorbereitung, also da kann nichts mehr schief gehen.
Alles klar.
Wen sagst du?
Ja, gut, komm, nicht so schnell.
Hat es ja keine Vorbereitungszeit, ne?
Ich glaube, dass die Weltmeisterschaft nach Brasilien geht.
Du wolltest jetzt auch nur mehr Überlegenszeit holen, sehr ehrlich.
Ana Patricia Duda.
Okay.
Ich glaube, es gibt kein Team, was so hungrig ist nach Titeln wie diese beiden, die sich einfach immer einen abdaddeln, es sei denn, es geht um was. Und ich glaube, das können sie wieder zeigen. Ich möchte irgendwie, dass Duda, oder was heißt, ich habe das Gefühl, dass Duda in den besten Listen-Rankings einfach noch weiter nach oben steigen wird. Mit Titelrekorden links und rechts. Wo es ja bei den Damen ziemlich schwierig ist, Titelrekorde aufzustellen. Aber ich glaube, sie ist auf bestem Weg. Und das wird sich hier mit einfügen. Und Ana Patricia Duda holen sich den Weltmeistertitel.
Alles klar. Würdest du das als... Ist das auch langweilig, so wie Molsorum und Armin Helwig, oder ist es bei den Frauen nicht so?
Ja, weiß nicht. Also weiter oben gesetzt sind andere Teams.
Und ja.
Ja, ich muss auch zugeben, ich bin jetzt in der letzten Zeit nicht besonders bei den Damen habe ich es nicht besonders viel gesehen, deswegen kann ich die aktuellen Formkurven nicht einschätzen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass eins von diesen USA oder Brasilien-Teams da ganz oben stehen wird. Ich würde mich auch nicht wundern, wenn da wieder mal eine hohe Halbfinalbeteiligung aus USA und Brasilien ist. Aber ich habe jetzt nochmal die anderen Teams, die europäischen Teams quasi, die mit im Favoritenkreis, könnte man ja sagen, gut, Seeding sind, Tina Anastasia sind mit weit oben. Wir haben Müller-Tillmann, den ich es auf jeden Fall zutraue. Dann haben wir Gotthardi Ossi Todt. Wir haben Anouk und Zoe. jetzt habe ich von europäischen Teams gesprochen, wir haben noch Melissa Brandy da, mit dabei. Und ich sehe einfach nicht, dass sich eins von diesen Teams gegen Anna Patricia Duda durchsetzt am Ende. Sehe ich nicht im gesamten Turnierverlauf.
Okay, ja. Kann sich auch ein anderes Team gegen die durchsetzen. Das reicht ja
das
auch.
Das könnte sein, ja. Das könnte sein. Ja, ich bleib dabei. Vielleicht treffen wir uns dann nach der Gruppenphase nochmal wieder und es ist alles ganz anders. Aber nee, da bleiben wir jetzt erstmal dabei. Ansonsten ist mir gerade eben hier noch irgendwas aufgefallen beim Durchscrollen. Ja, wieso sind denn jetzt eigentlich Stump Scone wieder am Start hier?
Wieso oder wie?
Passiert? Wieso?
Weil Katja Stamm verletzt war.
Alles klar. Und den Rest der Saison war ja doch Koning Scone.
Ja, genau.
Relativ viel am Start. Und Katja Stamm ist jetzt wieder da. Und also ich dachte so ein bisschen, dass das jetzt auch eine längerfristige Geschichte ist, dass das quasi das neue Team war, Koning Scone. Aber es war der Verletztenersatz für Katja.
Genau, es war Verletztenersatz und die Mila Koning spielt jetzt ja auch trotzdem die WM. Ich weiß gar nicht, wie das überhaupt noch hingehauen hat mit den Punkten, aber die spielt jetzt mit Daisy Poys oder wie man den Namen ausspricht. Und ja, irgendwie haben die sich auch qualifiziert. Ich habe kein Turnier von den beiden gesehen, aber irgendwie hat es gereicht.
Ja, vielleicht, ja. Über irgendeine, also bei der Meldeliste quasi, ich kann die Abkürzung nicht ganz zuordnen, aber es steht CS dabei, also Continental Spot oder sowas.
Ah, okay.
Irgendeine Art Continental, also nicht über die Liste direkt.
Dann muss es ja der Nations Cup Spot sein, oder?
Den Nations-Cup-Spot hat Deutschland. Ja.
Den hat Deutschland.
Da steht dann auch Wildcard. Ja, es gibt ja noch quasi diese, in Deutschland ist es doch so, in Europa ist es doch so, dass die ersten drei der
genau.
EM.
Aber dann geht es ja auch über Punkte.
Genau, aber irgendwie über die europäische Liste dann. Ja, keine Ahnung. Ja. Weiß auch nicht, wie das gereicht hat. Vielleicht hat sie gut gesammelt.
Also anscheinend mussten es keine Teamergebnisse sein, denn die haben eigentlich nur zwei Turniere zusammen gespielt und das waren zwei fünfte Plätze beim Future Anfang des Jahres. Von daher, ja.
Da haben sie irgendwas gedribbelt.
Ja, haben sie wahrscheinlich einzeln genug Punkte gesammelt dafür.
Ja. Okay, dann können wir uns die Gruppen anschauen. Erstmal die ersten Deutschen finden hier. Wir haben jetzt eben gar nicht erwähnt, dass Ettlinger Grüne natürlich auch ein gutes Ergebnis in Kapstadt gemacht haben und Bronze sich geholt haben. Und die stehen hier in Gruppe D. Habe ich irgendwen übersehen? Nee, Gruppe D geht's los, ne?
Es gibt ja nur zwei Gruppen mit deutscher Beteiligung bei drei Teams.
Ja.
Ja, ja die haben auf jeden Fall ordentlich Rückenwind.
Wir haben vier Teams, Moment.
Ah ja, vier Teams, stimmt. Ja. Yeah.
Also drei Gruppen mit vier Teams, genau. Aber Ettlinger Grüne sind dabei. Spielen direkt gegen Placette Richard. Die sollten jetzt eigentlich jedem ein Begriff sein. Mittlerweile. Ist immer noch lustig irgendwie, dass die Alexia Richard ja doch eine große Unsympath oder eine... Sie ist keine Unsympathie, sondern sie genießt eine Abneigung von vielen Leuten, weil sie die als sehr unsympathisch auf dem Feld wahrnehmen. Siehst du das auch so?
Die hat sich ja bei den Olympischen Spielen ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht unbedingt beliebt gemacht bei den Fans. Ja? Ich muss ehrlich sagen, ich finde es eher lustig anzusehen. Oder unterhaltsam, sagen wir es mal so. Ich finde es nicht unsportlich. aber auch keine krasse Athletin. Von daher, ja, soll sie machen. Stört mich nicht so. Ja.
Würdest du sagen, dass Sandra und Anna da als Favoritinnen reingehen in dieses Spiel gegen Placette Richard?
Ja, also ich glaube, mittlerweile kann man das so sagen. Das ist jetzt sicherlich kein 80-20-Ding, aber aufgrund der letzten Ergebnisse und der bisherigen Saison kann man das, glaube ich, problemlos sagen, dass sie da vielleicht so ein 60-40-Ding haben. Ich finde es schwer einzuschätzen, aber und bei einer WM kann immer alles passieren, aber Sandra und Anna müssen sich, glaube ich, jetzt großem Selbstbewusstsein da vor keinem Team verstecken.
Ja, also ich würde sagen, wenn man vor anderthalb Jahren jetzt vielleicht geguckt hätte, wäre es anders gewesen, weil da hatten Placette Richard, hatten wirklich so einen Run auf Olympia, die haben sich ja dann auch über die Weltrangliste qualifiziert, hätten ja eh eine Wildcard bekommen, wenn sie es nicht geschafft hätten, aber haben sich dann qualifiziert, noch den Platz für die Wildcard für Viera Chamorro aufgemacht, so, waren da richtig gut drauf. Und das ist, finde ich, nach den Olympischen Spielen dann so ein bisschen abgeebbt. Und da finde ich auch, dass die Form von Ettlinger Grüne momentan mehr ist. 60-40 passt wahrscheinlich ganz gut, vielleicht sogar ein Tick mehr für Ettlinger Grüne, sehe ich genauso. Dann haben wir noch ein Team dabei, Vanessa Mucheza, auch aus Mosambik, Seed 45 von 48, kenne ich jetzt persönlich nicht, sollten also auch für Ettlinger Grüne machbar sein.
Ja, denkst da geht es auf jeden Fall aus der Gruppe raus. Und also von 1 bis 3 können die alles schaffen, glaube ich. Auch Cannon gegen Kraft, das letzte Team, können sich schlagen, wobei die natürlich schon sehr stark sind, muss man sagen. Also da sind sie erstmal Underdog und ja, vielleicht aber Sandra und Anna sind, glaube ich, auch ein Team, die durch so eine Underdog-Rolle auch gerne mal aufblühen. Ja, deswegen traue ich denen da alles zu.
Sehe ich genauso. Also von 1 bis 3 alles möglich, sind gut drauf gerade, haben sich nochmal ein bisschen Selbstvertrauen abgeholt in Kapstadt und das ist, glaube ich, bei den beiden auch wichtig. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da auch ein bisschen was geht und dass sie sich da auch wieder nicht verstecken müssen quasi in der Gruppe. Dann haben wir die nächste Gruppe mit doppelter deutscher Beteiligung, nämlich mit Müller-Tillmann und Bock-Lippmann drin. Da muss man dann dazu sagen, die anderen beiden Teams werden jetzt vielleicht nicht um den Gruppensieg mitspielen, also González Navas aus
Puerto Rico, die sind nicht... Ja. Sind jetzt keine Freilose auf jeden Fall. Die können zocken. Spielen auch, glaube ich, immer mal wieder auf Challenger mit, wenn ich es richtig im Kopf habe. Bin ich mir jetzt bei den letzten gar nicht so sicher, aber auf jeden Fall können die spielen, aber ja, werden gegen, da gibt es auch von beiden Deutschen auf dem Deckel, da bin ich mir ziemlich sicher.
Das denke ich auch. Und das andere Thema aus Argentinien, Churin Abdallah. Auch wieder jenseits der 40 gesetzt, dürfen dann im ersten Spiel gegen Müller-Tillmann einmal ran und werden dann höchstwahrscheinlich das Spiel um Platz 3 in der Gruppe gegenseitig austragen, die beiden Teams. Siehst du irgendwelche Chancen, dass dann Bock-Lippmann gegen Müller-Tillmann sich behaupten können im Gruppenfinale?
Ja. Doch, also Chancen spreche ich denen auf jeden Fall zu. Die haben jetzt schon öfters gezeigt, dass sie eine sehr hohe Endgeschwindigkeit haben können. Wenn die ihr Spiel so, wie sie es wollen, aufs Feld bringen. Und auch denen traue ich einen sehr, sehr tiefen Run zu bei dem Turnier. Aber bin ich auch sehr gespannt, welche Version von den beiden wir dann auf dem Feld sehen werden. Von daher, wenn ich jetzt da wieder die Odds sagen müsste, würde ich auch so ein entspanntes 65-35, glaube ich, gehen.
Ganz entspanntes. Ich finde es auf jeden Fall mal wieder cool. Also mittlerweile ja, gibt man den Chancen gegen Müller-Tillmann, man handelt sie einfach so in diesen Hauptfeldern, und ich finde es aber nochmal, muss man nochmal erwähnen, dass das ja quasi noch ein recht neues Projekt ist, dass Linda immer noch nicht lange im Sand steht und Luisa ja letzten Endes auch nicht, und dass das schon sehr gut klappt und dass ich das ziemlich cool finde, wie das sich entwickelt, und dass sie jetzt bei der WM dabei sind, ist ja schon mal ziemlich nice. Also das spricht auf jeden Fall für die beiden, machen nebenbei noch guten Social-Media-Content, den man sich gut angucken kann, aber stehen jetzt auch sportlich einfach gut da, und das darf man nicht vergessen, dass die jetzt nicht so, dass es nicht so ganz selbstverständlich ist, dass sie halt dabei sind und dass das schon mal echt ein Erfolg ist. Das
stimmt auf jeden Fall.
Gut, aber wir gehen trotzdem mal davon aus, dass Müller-Tillmann höchstwahrscheinlich zu 65% da das Spiel und dann damit auch die Gruppe dann gewinnen. Auf jeden Fall kommen aus dieser Gruppe zwei deutsche Teams in die nächste Runde weiter und hoffentlich dann eben auch ja, als Gruppenerster und Zweiter, und dann hat man ja ein bisschen leichteres Leben, muss nicht auf die Lucky Loser hoffen oder noch dann gegen den Ersten direkt wieder ran. Genau, du hast sie eben
zu 65%.
Ja. Du hast sie eben noch kurz vergessen. Aber Paul Kunz sind auch dabei. Die haben nämlich den Nations Cup Spot ja abgegriffen mit dem ganzen Hin und Her, was wir ja ausführlich hier besprochen haben mit Melli Paul. Sind jetzt bei der WM dabei, was richtig cool für die beiden ist, und stehen in einer Gruppe mit Annick und Leona. Also Annick Niederhauser und Leona Kernen. Junges Team. Kannst du was zu denen sagen?
Nur zu der Kernen, die bei der EM glorreich als Favoriten gekürt habe, die dann, glaube ich, einen 17. gemacht haben oder so. Ja. Gut, dass wir da nicht mal noch mal drauf eingegangen sind. Aber ja, jetzt in der jungen Kombination, glaube ich, ist da nicht so viel drin. Und jetzt kommen sie ins Halbfinale, pass auf.
Kann das sein. Dazu, Fun Fact, haben die World University Games gemeinsam gewonnen.
Ah, mhm.
Okay. Doch nicht. Entschuldigung. Annick hat mit Menia Bentele die World University Games gewonnen.
Fake News, alles klar.
Entschuldigung, habe ich mich verlesen, aber trotzdem gewonnen. Ja, da ist jetzt wieder so eine Frage, wie die sich jetzt qualifiziert haben, weil wenn ich jetzt hier so reingucke, dann hat Annick Niederhauser die gesamte Saison mit Menia Bentele gespielt.
Dann wird es über viele Einzelpunkte gehen, denn Leona hat ja mit Tanja Hüberli bis zu ihrer Verletzung sehr, sehr gute Ergebnisse geholt und wahrscheinlich darüber einfach extrem viele Punkte.
Ja, oder gibt es da so eine Art Ummeldung?
Ja. Vielleicht gibt es auch die verletzten Regeln in dem Fall, das könnte sein.
Weil bei denen ist es jetzt nicht so, dass da so eine Continental-Spot-Geschichte steht. Lässt sich jetzt hier aber auch nicht so richtig nachvollziehen. Ja, auf jeden Fall sind bei den Withdrawn-Teams tauchen Annick Niederhäuser und Menia Bentele auf, die dann scheinbar abgemeldet haben, damit sie dann mit denen spielen können. Aber wie genau jetzt die Zulassung da funktioniert hat, wissen wir nicht. Aber alles klar, die beiden sind dabei, aber nicht in ihrer gewohnten Konstellation. Was natürlich dann Melli und Lea entgegenkommt. Und dann wieder ein paar Chancen für die da auftauchen, in diesem Spiel zumindest. Dann haben wir Taliqua Clancy mit Jana Milutinovic, die jetzt ja auch das ganze Jahr quasi schon zusammen aufgetaucht sind. Und das ist natürlich wieder eine Heimmeisterschaft für die beiden. Und trotzdem würde ich da auch Kunst Paul Chancen ausrechnen, das Spiel zu gewinnen. Ist jetzt kein, also es gibt jetzt in dieser Gruppe kein Spiel, was man quasi schon vorher verloren geben würde oder wo jetzt die Chancen sehr gering sind, sondern ich, ja, kann mir sehr gut vorstellen, dass die beiden auch aus dieser Gruppe rauskommen. Das letzte Team kommt aus China. Yan Xia.
Die sind auch nicht schlecht, glaube ich. Wenn es die sind, die ich denke, da bin ich mir ehrlich gesagt bei den chinesischen Namen immer ein bisschen unsicher. Aber wenn es die sind, die ich denke... Ja, weil denke,
auch in jedem noch ein X und ein Y
ja,
auftaucht.
Da stehen gefühlt immer noch die Chromosomen vorm Namen. In dem Fall jetzt nicht, aber wenn es die sind, die ich denke, dann sind die auf jeden Fall okay. Ja,
bisher haben immer Wangxia gespielt. Dieses Jahr. Also Xia ist, glaube ich, die Blockerin. Ja, aber also die, da kommt ja aus China, da kommt ja nie ein Team, was eine komplette kompletter Ausfall ist. Und die Yan hat dieses Jahr nicht so richtig geglänzt auf der World Tour. Ein, zwei Futures angemeldet und nicht reingekommen. Genau, also da auch da wieder, ne, wie gesagt, Spielfähigkeit und so kommt da auch immer, die sind auch immer athletisch, aber da sehe ich tatsächlich Paul Kunst fast mit, ja, auf jeden Fall aus der Gruppe rauskommen und mit Chancen auf einen Gruppensieg in dieser Gruppe.
Ich glaube auch, gehe ich mit, da ist alles drin. Insgesamt auch vergleichsweise ziemlich ausgeglichene Gruppe, finde ich. Und
ist ja die ausgeglichenste wahrscheinlich, die wir so gesehen haben, oder?
Also, ja, wahrscheinlich schon. Bei Männern und Frauen wahrscheinlich die ausgeglichenste Gruppe. Und Paul Kunst, ja, die ich glaube auch, dass die ebenfalls eine gute Endgeschwindigkeit haben können. Da weiß ich jetzt nicht, wie die drauf sind oder sowas, aber die sind nicht ohne Grund, haben die schon eine Bronzemedaille auf dem Challenger geholt. Die können auch einige richtig gute Teams hier schlagen und auch einen Run machen, definitiv.
Ja, wahrscheinlich für die besonders, besonders wichtig, dann irgendwie jetzt in der Gruppe schon mal die Chance zu nutzen. Also Clancy Milutinovic sind trotzdem ein sehr gutes Team, ne? Und auch du hattest ja Leona Kern auch mit, nicht umsonst mit den Favoriten gezählt, ne? Nicht falsch verstehen, aber da sind so ein, zwei Türspalte offen, die man dann vielleicht einrennen kann, damit du dann in der nächsten Runde eben vielleicht einen zweiten oder sogar einen dritten irgendwie abbekommst und dann noch eine Runde weiterkommst, bevor du jetzt gleich wieder auf den Gruppenersten triffst. Also da vielleicht für die nochmal besonders wichtig, das jetzt auszunutzen da in der Gruppe. Das ist ja nicht einfacher macht. Aber das finde ich eben auch eigentlich das Coole bei so einer WM, dass du eigentlich jedes Spiel, nehmen wir jetzt mal die Spiele raus, wo wirklich Seed 1 gegen Seed 48 spielt, jedes Spiel auch in der Gruppe schon ordentlich was bedeutet und alle, dass es um richtig was geht für alle, die da irgendwie dabei sind. Und es nicht eben noch einmal das gleiche Spiel auf noch einem Elite ist. Deswegen ist es nochmal ein bisschen attraktiver, das anzuschauen. Kannst du mir zusammenfassen, was für Spiele es jetzt auf Spontent gibt? Gibt es alle Spiele da? Ich habe mir nicht genauer verfolgt. Nein. Ich finde es auf jeden Fall schon mal ganz cool, dass man da Spiele gucken kann.
Es gibt täglich 6 Spiele. Die sind mehr oder weniger random. Es sind schon viele deutsche Spiele auch dabei, aber auch nicht alle in der Gruppenphase. Und dann immer noch ein paar andere Spiele.
Viel Norwegen noch dabei, habe ich gesehen irgendwie.
Das habe ich auch gesehen, auch genau.
Zufällig vielleicht.
Ich glaube, die haben halt immer diese 5 bis 8 Uhr oder 4 bis 8 Uhr Morgenszeiten rausgelassen, weil das macht keinen Sinn, da zu streamen. Und dann halt aus den restlichen Slots irgendwie spannende Spiele und deutsche Spiele rausgesucht, tippe ich mal. Weiß jetzt aber auch nicht genau. Und dann ab der K.O.-Runde werden da alle deutschen Spiele übertragen, meine ich.
Das ist ja schon mal ganz nice. Das ist doch cool. Da braucht man da jetzt nicht unbedingt ein Volleyball World Abo noch extra abzuschließen für die, die es jetzt noch nicht haben. Geh mal davon aus, du hast eins.
Selbstverständlich.
Selbstverständlich. Ja, für Scouting.
Richtig.
Ja, das ist aber doch gut. Da kann man da ein bisschen sich berieseln lassen, auch morgens so beim Frühstück nebenbei. Kann man das anschauen und dann gucken, ob unsere Tipps die richtigen Tipps sind und unsere Einschätzungen. Wir haben uns vorhin schon darauf geeinigt, dass wir jetzt für die WM ein, zwei Bonusfolgen raushauen werden. Und zwar geplant am Sonntag, am Mittwoch und am Sonntag. Änderungen vorbehalten. Können ja auch nochmal gucken, ob das überhaupt sinnvoll ist mit dem Spielplan.
Dass die Gruppenphase Montag endet.
Perfekt. Dann vielleicht auch Montag. Naja, wir schauen nochmal. Aber so ungefähr im 2-4-Tages-Abstand wird dann nochmal eine kleine Folge mit den aktuellsten Ergebnissen und Einordnungen kommen. Und wir freuen uns drauf. Und hattest du noch was zu erzählen jetzt über die Weltmeisterschaft, Thilo? Oder sollen wir für heute dann hier einmal einen Cut machen?
Ja, ich habe zwei Dinge. Erstmal ungefähr 2-4-Tages-Abstand finde ich hervorragend. Und dann wollte ich noch nachtragen, dass ich kompletten Müll erzählt habe vorhin, was die Zeitzone anbelangt. Und zwar habe ich währenddessen kurz nachgeschaut. Es gibt in Russland einfach volle Stunden. Und in China gibt es einfach nur eine Zeitzone. Die haben einfach überall die Zeit, die in Peking ist. Und dann geht da manchmal irgendwo dann am anderen Ende die Sonne um 10 Uhr morgens auf. Ja, keine Ahnung. Also auch nett. Ziemlich das Gegenteil von dem, was ich erzählt habe vorhin.
Ja, gut. Dann war meine Frage ja doch berechtigt. Weil aber auch diese Halbstunden sind total random, weil ja teilweise die Staaten in Australien ja auch mega breit sind und dann trotzdem eine halbe Stunde Unterschied ist. Und dann, wie gesagt, hast du da keine Sommer- und keine Winterzeit, sodass du dann gar keine Änderung teilweise hast oder eine halbe Stunde, obwohl du eigentlich zurückgehen sollst, nach vorne gehst, weil die keine Sommerzeit haben. Also da hat sich jetzt auch nicht bewährt ungefähr, aber ich glaube, Zeitzonen werden immer so ein bisschen Zufallsanteil haben, ne? Weil das halt Zonen sind.
Ich halte mich bei dem Thema jetzt lieber zurück.
Ja,
bevor ich dann noch mehr Halbwissen in die Welt baller.
Ja, war jetzt auch von mir so ein bisschen Halbwissen, aber lieber nicht nachprüfen. Alles klar, dann lassen wir es so stehen. Thilo, danke für deine Zeit. Wir sind gespannt auf die WM, wir sind gespannt auf die Einschätzung auch von den Zuschauern, ob da jetzt rauskommt, okay, absoluter Schwachsinn, wer kommt auf solche Ideen?
Höchstwahrscheinlich ja.
Würde mich auch interessieren, aber was soll's, aber da sind wir auch interessiert dran und dann hören wir uns wieder in 2-4 Tagen. Und ich danke dir und wünsche dir noch einen schönen WM-Auftakt heute Abend.
Ungefähr 2-4. Ciao, ciao.